Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Heute begrüße ich eine Ärztin für funktionelle Medizin und zertifizierte Coachin. Ich freue mich auf Lisa Lysatschenko. Hi Lisa.
Hallo Ilka, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf.
Ja, liebe Lisa, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich sage immer zu Beginn, woher wir uns eigentlich kennen. Und du hast mich auf den Trichter gebracht, woher wir uns kennen, nämlich aus der Kaifu Lodge in Hamburg, aus dem Sportstudio. Vielleicht magst du, weil du dich noch besser erinnerst, ein bisschen erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, wann wir die Zeit miteinander verbracht haben. Wann war das?
Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich damals in Hamburg gelebt habe. Und das war eine kurze Zeit meines Lebens. Ich war nur 2 Jahre in Hamburg. Und auch eine ganz spannende Zeit, weil das so das erste Mal von zu Hause weg war. Und ich bin mit 18 nach Hamburg gezogen, um dort mein Medizinstudium zu beginnen. Und da war ich dann in der Kaifu Lodge im Fitnessstudio angemeldet und ich war häufig auf dem Crosstrainer. Und irgendwie warst du häufig auch auf dem Crosstrainer neben mir. Und irgendwie sind wir dann so ins Gespräch gekommen. Und der Vibe war damals von Anfang an da und dann sind wir sogar noch gemeinsam in eine Tanzgruppe eingetreten, beziehungsweise ich glaube, du warst schon da und ich bin dann dazugekommen.
Ja. Bei Burning Eyes oder bei Electrics? Weißt du das noch?
Bei der ersten, die du gerade gesagt
Burning
hast.
Burning Eyes.
Burning Eyes muss es gewesen sein. Ja, aber für mich war es wirklich nur eine kurze Zeit, weil ich dann doch relativ schnell wieder nach Berlin zurückgegangen bin.
Ja, und da bist du jetzt auch und bist der Medizin treu geblieben,
Der
Kaifu Lodge nicht, weil du nicht mehr da bist, aber du bist der Medizin treu geblieben. Jetzt ist es ja so, wenn man Medizin studiert, dann geht man, glaube ich, erstmal davon aus, dass man dann auch in irgendeinen Fachbereich geht, Dermatologie oder vielleicht, weiß ich nicht, Zahnärztin wird oder Frauenärztin. Jetzt machst du was ganz Spezielles, funktionelle Medizin. Ja. Was ist das genau, was du machst?
Also da muss ich einmal kurz ein bisschen ausholen, weil für mich war die Intention schon immer, darum wollte ich Ärztin werden, ich wollte Menschen helfen, gesund zu sein, gesund zu bleiben, gesund zu werden. Und unser Gesundheitssystem ist halt sehr auf die Pathologie ausgelegt, auf die Krankenversorgung. Und ich habe dann tatsächlich natürlich auch erstmal so einen klassischen Weg gewählt. Ich habe mein Studium regulär beendet, habe eine Facharztausbildung angefangen. Da gab es schon ein bisschen hin und her. Ich hatte erst als Chirurgin angefangen, habe dann aber, als die Familienplanung immer weiter und weiter voranschritt, ich habe 3 Kinder in die Allgemeinmedizin gewechselt und habe dann halt gemerkt, dass dieses Bild, das man so vom Hausarzt hat, so wirklich der Arzt, der den Patienten betreut, vielleicht auch Generationen betreut und Hausbesuche macht, dass es den so leider immer weniger gibt und leider man als Hausarzt tatsächlich zu einem Verwalter der Patienten geworden ist, der im Schnitt 5 bis 7 Minuten pro Patient Zeit hat. Und ich habe für mich einfach gemerkt, das ist nicht die Art der Medizin, die mich glücklich macht. Ich möchte wirklich Zeit haben für meine Patienten. Ich möchte an die Ursachen rangehen, nicht nur Symptome behandeln und bin dann vor ein paar Jahren auf die funktionelle Medizin gestoßen. Und da geht es halt tatsächlich um die Behandlung der Ursachen von Erkrankungen und nicht darum, nur Symptome mit Medikamenten zu behandeln.
Und das ist sehr, sehr breit gefächert. Das fängt an, glaube ich, bei Stress und geht über Essstörung, Schlafmangel. Das heißt, zu dir kann jeder kommen, der eine Erkrankung hat.
Genau, alle Krankheiten, die man so im Laufe seines Lebens einsammeln kann, kann man funktionalmedizinisch angehen, weil häufig, sagen wir mal jetzt als Beispiel der Bluthochdruck, da denkt man jetzt, okay, das hat ja irgendwas mit dem Herzen und dem Gefäßsystem zu tun, da bin ich beim Kardiologen richtig, aber der Blutdruck wird von so vielen Dingen mehr geregelt als von unserem Herzen und den Gefäßen. Da spielt ganz viel unser Stresssystem eine Rolle. Wie gestresst sind wir, wie arbeitet unser Stressnerv, der Sympathikus und der Parasympathikus, wie arbeiten die miteinander? Wie ist der Schlaf? Wie ist die Ernährung? Da kann man in so viele Bereiche reinschauen und mit, ich sage immer so, Lifestyle-Interventionen halt schon sehr, sehr viel bewirken.
Jetzt möchte ich mal ganz ehrlich fragen, du hast gerade gesagt, du hast 3 Kinder.
Ja.
Dann gibt es vermutlich noch einen Mann dazu.
Ja.
Oder Lebensabschnittsgefährtin oder wen auch immer. Es gibt noch jemand dazu. Würdest du sagen, weil du ja auch Vollzeit arbeitest, bist du gestresst?
Ja, also ich habe definitiv Tage, an denen ich sehr gestresst bin. Und ich habe leider auch immer wieder Nächte, an denen ich zu wenig Schlaf bekomme. Und das merke ich aber mittlerweile recht schnell. Es gab aber auch Jahre, wo ich chronisch über Jahre hinweg nur 4-5 Stunden in der Nacht geschlafen habe. Und das ist beim Schlaf so ein bisschen tückisch, denn nach ein paar Nächten zu wenig Schlaf merkt man teilweise gar nicht mehr, dass man zu wenig schläft. Und wenn man dann erstmal in dieser Spirale drin ist, dann ist es schwierig, da wieder rauszukommen. Und dann kann es sein, dass man das über Jahre macht, bis es dann halt irgendwann wirklich kracht.
Das ist schön, dass du das ansprichst. Ich meine, dein Feld ist viel, viel größer als Schlaf. Aber lass uns gerne mal beim Schlaf bleiben. Denn ich habe das zum Ironman 2018 so gemacht, weil ich ganz viel schaffen wollte. Ich wollte Beruf schaffen, ich wollte das Training schaffen. Und dann habe ich auch eine Messung gemacht von meinem Fitnesslevel und hatte irgendwie 9 von 10. Also es war nicht nur der Fitnesslevel, sondern alles. Ja, so Blut, nicht Blutbild, aber eben halt, ja, Blutdruck, Herz, Ruhefrequenz, Herzfrequenzvariabilität, also wirklich alles so ein bisschen im Verhältnis zueinander. Und da hatte ich eine 9 von 10. So, nicht eine 10, weil ich, glaube ich, zu wenig Fett oder irgendwelche Sachen hatte. So, das ist jetzt keine richtige Ärzteaussage, sondern es ist einfach eher so eine Sportaussage, die da getroffen wurde. Und dann habe ich so erzählt, wie ich lebe, so mein Lifestyle. Und dann hat man mir gesagt, naja, 3 Monate kannst du das durchziehen, was du da gerade mit deinem Körper machst.
Ja.
Aber du kannst es nicht ewig machen. Ja. Das heißt, ich glaube, es ist eher, wenn du ein Kind kriegst, hast du ja auch erstmal schlaflose Nächte. Und ich denke, wenn du das ein Jahr hast, dann ist es auch okay. Das kann der Körper verkraften. Gerade der weibliche Körper kann da, glaube ich, noch mehr ab. Aber du kannst es halt nicht ewig machen. Und was ich jetzt mache, ich meine, der erste Ironman war 2018. Letztes Jahr hatte ich dann 23, den zweiten und einen anderen Lifestyle da in der Vorbereitung bei diesen 3 Monaten. Ich habe seit einem Jahr Whoop. Ich weiß nicht, ob du Whoop kennst, dieses Band.
Ja.
Und ich habe ganz viele Kundinnen und Kunden, die auch Whoop tragen. Das heißt, immer wenn ich beim Job bin, werde ich darauf angesprochen, ey, du hast ja auch Whoop. Mhm. Für alle, die Whoop nicht kennen, da wird alles getrackt. Also sowohl die Belastung, wenn du Sport machst, dann die Herzfrequenzvariabilität, so ein bisschen wie eine Apple Watch.
Yeah.
Kann aber noch andere Auswertungen tätigen. Und mit allen, mit denen ich spreche, die sagen, wenn ich sage so oder frage, was hat das mit dir gemacht oder was macht dieses Band mit dir? Jeder sagt, ich schlafe mehr, weil Whoop eben halt transparent dir vor Augen führt, deine Erholung war einfach grottig. Und jetzt kann man natürlich sagen, das war auch immer mein Argument, 4 Stunden tiefer Schlaf ist doch geiler als 7 Stunden schlechter Schlaf. Ja, so grundsätzlich.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie exakt Whoop da wirklich messen kann, aber ich weiß, dass auch ich mit meinen 5 Stunden, du hast es gerade eben auch angesprochen, einfach unterversorgt war und ich jetzt mindestens 6-7 Stunden schlafe, dank dieses Bandes. Und ich weiß halt auch, wer Sport macht, muss bewusst noch mehr schlafen.
Genau,
das war mir vorher
für die Regeneration.
Auch nicht so klar. Genau, das war mir vorher auch nicht so klar. Und ja, das Problem ist halt, ich glaube, man wacht meistens auf, und das gilt jetzt auch für andere Dinge wie Essstörungen oder allgemein Stress oder Burnout, das hast du wahrscheinlich auch schon behandelt, wenn es eigentlich zu spät ist, ne?
Ja.
Oder? Wie siehst du das?
Also diese Gadgets finde ich toll. Ich habe den Oura Ring.
Perfekt.
Die meisten sind tatsächlich schon sehr genau. Also die können einem auch wirklich anzeigen, wie viel hat man Tiefschlaf, wie viel REM-Schlaf. Und da sieht man ja auch bei manchen Menschen, dass die gar nicht mehr wirklich in den Tiefschlaf kommen. Das Problem, was du angesprochen hast mit dem Burnout, dass es dann häufig erst so spät kommt, das habe ich halt auch am eigenen Leibe erlebt. Das war im letzten Jahr, wo ich in der Klinik tätig war, wo ich viele Nachtdienste hatte, Wochenenden, wo ich teilweise im Monat nur ein Wochenende frei hatte, ständig gewechselt bin von Früh-, Spät-, Nachtdienst. Und ich war, gesunder Lifestyle war immer mein Thema und ich habe immer viel auf diese physischen Sachen geachtet, dass die Ernährung stimmt, dass die Bewegung stimmt. Aber gerade beim Schlaf, da hatte ich wirklich so einen blinden Fleck und da hat es mich eines Nachts mit einer Panikattacke aus dem Schlaf gerissen. Ich dachte, ich muss sterben. Zum Glück dachte ich das nur, aber es hat sich wirklich echt angefühlt. Mein Mann musste die 112 rufen und das war für mich tatsächlich so ein Wendemoment. Und es ist spannend, also man kann darüber berichten, aufklären. Ich spreche da auch auf meinem Instagram-Kanal drüber, man hört in den Medien darüber. Leider kommt das häufig bei den Menschen nicht an, bis sie selbst einmal an dem Punkt sind. War ja bei mir auch so.
Wie bist du da rausgekommen? Was hast du gemacht? Es kann ja nicht sein, dass du eines Nachts aufwachst und dann sagst, ja, dann schlafe ich jetzt die kommenden Nächte einfach immer 2 Stunden länger. Also funktioniert es ja nicht.
Ich habe tatsächlich radikal viele Dinge geändert. Und ich war in der Verhaltenstherapie, nicht lange, aber auch da kann ich es wirklich allen Leuten nur empfehlen. Eine Panikattacke ist eine psychische Erkrankung und das ist heutzutage oft noch immer Tabuthema, psychische Erkrankungen, seien das Angststörungen, seien das Depressionen. Und keiner muss damit alleine sein. Jeder hat das Recht, sich Hilfe zu holen. Und man muss es nicht chronifizieren lassen und schon 2 Jahre mit Panikattacken nachts aufwachen, sondern ich habe direkt nach meiner ersten Panikattacke mir Hilfe geholt. Und dann haben wir tatsächlich erstmal so verhaltenstherapeutische Sachen gemacht, wie, was steht denn dieses Jahr noch alles an? Das war im Oktober, Anfang Oktober 2020, als ich meine Panikattacke hatte. Und ich hatte natürlich mir total viel noch vorgenommen. Ich will noch meine Zusatzbezeichnung in der Notfallmedizin machen. Ich will noch die Weiterbildung machen. Ich möchte noch zu dem Event dies, das und jenes. Und dann erstmal geguckt, was ist denn davon jetzt wirklich dieses Jahr nötig? Und was kann vielleicht auch einfach später stattfinden? Und anstatt, so wie ich das halt vorher gemacht habe, in meinem Terminkalender immer weitere Termine einzutragen und noch einen Termin und noch einen Termin einzutragen, habe ich einfach mal Termine gestrichen und wirklich nur das Nötigste gemacht. Und das Zweite, ich war zu der Zeit auch in einer Phase, wo ich sehr viel Laufsport gemacht habe, wo ich wirklich so einen Plan hatte. 4-mal die Woche, kürzere Läufe, längere Läufe. Und ich hatte mir in der Zeit auch am Wochenende keine Erholung gegönnt. Ich habe mir morgens um 6 Uhr den Wecker gestellt am Sonntag, damit ich meinen 15-Kilometer-Lauf fertig habe, bevor meine Kinder wach werden. Und auch da habe ich dann erstmal gestrichen und gesagt, mein Körper braucht jetzt einfach gerade etwas anderes.
Und das hat auch gleich funktioniert psychisch, weil ich glaube, wenn man jetzt wirklich 4-5 Mal die Woche läuft und das ab morgen streicht und nur noch einmal macht, dann hat man doch auch manchmal das Gefühl, mir fehlt was.
Ich habe es nicht gestrichen, aber ich habe mehr Lockerheit reingebracht. Ich bin laufen gegangen, wenn ich das Gefühl hatte, oh, ich saß heute den ganzen Tag, ich möchte mich einfach noch bewegen. Dann bin ich laufen gegangen, ohne Druck. Auch dort sind wir dazu geneigt, unsere Apple Watch, unsere Garmin-Uhr oder sowas immer dabei zu haben. Einfach mal wieder zu laufen, ohne so ein Gadget dabei zu haben. Einfach sich mit sich selbst verbinden, gucken, wie fühle ich mich, welches Tempo fühlt sich gut an und nicht, welches Tempo sagt mir meine Uhr, was ich eigentlich laufen sollte. Und es war nicht von heute auf morgen alles weg. Es kamen auch noch ein paar kleinere Panikattacken hinterher. Aber ich glaube, es war wirklich gut, dass ich mir sofort die Hilfe geholt habe. Und ich kann halt nur jeden ermutigen, egal was für Themen er hat, wir müssen das nicht alles mit uns alleine ausmachen. Dafür gibt es die Experten, dafür gibt es Therapeuten, Ärzte, Coaches. Die sind halt genau dafür da, einem auf so einen Weg, auf einem Weg zu unterstützen, wieder sich wohlzufühlen.
Ja, du hast ja eingangs gesagt, du bearbeitest nicht nur das Problem in dem Moment, sondern du gehst an die Ursache dran.
Genau.
Und jetzt möchte ich wissen, du hast ja jetzt radikal dann in dem Moment dein Leben umgestellt.
Ja.
Ich glaube, nach der ersten Panikattacke 2020 dann schon. Das ist aber jetzt ja noch nicht die Ursachenbekämpfung. Das ist jetzt einfach nur, du änderst deinen Lifestyle und dir geht es dann damit besser und du bist nicht so gleich so rückfällig, das verstehe ich alles.
Ja.
Aber eine Ursachenbekämpfung wäre, sich selbst zu fragen, woher kommt das? Ist das mein Elternhaus? Also wirklich so richtig tief zu greifen.
Ja.
Hast du das bei dir selbst gemacht?
Ich habe das tatsächlich gemacht und ich bin da auch immer noch dabei. Das ist ein Prozess, der, ich würde sagen, der begleitet einen das Leben lang. Denn wenn du danach strebst, dich immer mehr mit dir zu verbinden, immer freier zu sein, kommen immer tiefere Themen auf. Und letztendlich ist das eine Reise, die mich, denke ich, immer begleiten wird. Es sind aber teilweise auch Sachen, die halt schon mit Ängsten verbunden sind. Also bei mir war es zum Beispiel der Punkt, dass ich aus dem Gesundheitssystem, so wie es gerade ist, aussteige und eine Privatpraxis gründe.
Um eben halt auch mehr so deinem Anspruch gerecht zu werden und nicht dem System sich zu fügen.
Um meinem Anspruch gerecht zu werden, um ein Leben zu kreieren, was zu meinem Alltag passt, wo ich keine Dienste habe, wo ich mir selber einteilen kann, wann meine Sprechstunden sind, wo ich Zeit habe für meine Patienten. Aber auch da sind natürlich viele Widerstände. Also das war jetzt kein Schritt, den ich leichtfertig gegangen bin. Gerade im Bereich der Medizin ist es halt doch alles noch sehr traditionell. Und wenn man sagt, man steigt aus dem System aus, man macht eine Privatpraxis, wird man auch von Kollegen erstmal beäugt und es ist nicht überall willkommen.
Das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. Du hast auch gesagt, dass du oder mir auch vorher berichtet, dass du auch das Thema Essstörung behandelst. Hast du da auch persönliche Berührungspunkte oder ist es einfach so ein Thema, was einfach in jeder Generation auch immer wieder auftaucht und behandelt werden muss?
Also ein Stichwort dazu ist auf jeden Fall emotionales Essen, was ein Riesenpunkt ist. Ich habe selbst auch viele Jahre unter einer Essstörung gelitten. Der Arbeitsalltag im Krankenhaus hat nicht dazu beigetragen, dass es besser wurde. Also es ging viel um Restriktionen im Krankenhaus, teilweise auch, dass man aber auch einfach nicht dazu gekommen ist, tagsüber zu essen, geschweige denn zu trinken. Am Abend hat man sich dann man hat dann zu viel gegessen, hatte dann irgendwie ein schlechtes Gewissen, der Bauch hat sich aufgebläht, angefühlt und es gibt ja so Essstörungen, die sieht man dem Menschen an, die Magersucht, wenn jemand wirklich magersüchtig ist und sehr viel an Gewicht abnimmt, dann fällt es der Umgebung natürlich sofort auf, auch wenn jemand ein Overeater ist und ständig zu viel isst und stark an Gewicht zunimmt, sieht man das, aber gerade dieses emotionale Essen, der Wechsel aus Restriktion und zu viel Essen, das sind häufig Frauen, die normalgewichtig sind und die einen extremen Leidensdruck haben, den man das aber nicht ansieht. Und ja, da ist es mir auch wichtig, da so ein bisschen Aufmerksamkeit für zu schaffen.
Und wie behandelst du dann so jemanden? Also angenommen, ich komme zu dir und sag, ja, ich bin so total der Emotional Eating Typ, weiß das schon, sobald ich Stress habe, oder was heißt Stress, es muss gar nicht Stress sein, negative Einflüsse, aber Stress kann ja auch positiv sein. Sobald irgendwie alle was von mir wollen und ich genervt bin, hole ich mir erstmal was Süßes, um mich irgendwie bei Laune zu halten. Und wenn alles toll ist, dann vergesse ich das Essen. Ich nehme jetzt mal einfach mal so ein Beispiel. Was machst du dann mit mir?
Also da müssen wir jetzt unterscheiden. Kommt der Mensch als Patient zu mir in meiner Arztpraxis oder ist es ein Coaching-Klient von mir? Weil auch da, selbst wenn ich mir eine Stunde für meine Patienten Zeit nehme, mit einer Stunde, sage ich mal, einmal im Quartal ist es dann nicht getan. Entweder spreche ich das Thema an und sage, hol die Hilfe, geh in die Therapie oder wenn jemand sich entscheidet, bei mir ins Coaching zu gehen, dann arbeiten wir tatsächlich sehr tief an vielen Themen. Ich nehme da gerne das Wheel of Life, das ist sozusagen ein Schemata, wo man so wie eine Torte hat und jedes Tortenstück steht für einen Bereich des Lebens. Schau mir alle Lebensbereiche an, wo läuft es gut, wo sind eventuell Defizite da. Dann schaue ich mir genau an, was sind so Triggermomente, wann tritt emotionales Essen auf? Wie könnte man die emotionale Leere, die durch Essen gefüllt wird, mit Dingen füllen, die einem Freude bereiten? Und dann gibt es noch Techniken wie NLP, neurolinguistische Programmierung, wie EFT, Emotional Freedom Technik. Auch Meditation ist ein Tool, was ich super gerne nutze. Und das ist dann aber tatsächlich sehr individuell, weil natürlich die Ursache individuell ist.
Das sage ich auch immer beim Rhetorik-Coaching. Das ist ein ähnlicher Ansatz. Und ich gehe immer ganz tief. Ich gucke wirklich in der Kindheit, was war da los, wie ist die Familienkonstellation und Ähnliches. Also da merkt man auch, dass da auch nicht allein das Medizinstudium ausreicht.
Definitiv nicht.
Das ist Lebenserfahrung, es müssen auch nicht 1000 Coachings sein. Aber ich merke halt, je älter ich werde, desto mehr Menschen mir begegnet sind, je mehr ich auch gecoacht habe, desto mehr habe ich so einen Koffer, wo einfach auch alles mit drin ist, was ich brauche, um jemanden ganzheitlich dann Tipps zu geben, ne? Was bedeutet für dich, liebe Lisa, Lebensqualität? Ist es die Family? Ist es Work-Life-Balance? Wie definierst du das? Magst du überhaupt das Wort Work-Life-Balance? Ich mag das ja nicht, weil es Life und irgendwie Work so ein bisschen trennt. Wie stehst du zu dem Thema?
Also Lebensqualität für mich ist erstmal, dass ich morgens aufstehe und wirklich Bock auf mein Leben habe, dass ich mich freue, dass ein neuer Tag angebrochen ist. Ich starte auch gerne erstmal mit Dankbarkeit in den Tag wirklich einfach Danke zu sagen, dass mir noch ein Tag geschenkt wurde, weil das nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und dann halt wirklich, dass man über den Tag Dinge hat, die einen mit Freude erfüllen. Natürlich ist das bei mir auch meine Familie, aber das ist auch in die Natur zu gehen, mich mit der Natur zu verbinden. Ich liebe es, in Wäldern spazieren zu gehen, baden zu gehen, in Seen. Ich liebe auch Eisbaden. Also ich gehe auch zu jeder Jahreszeit ins Wasser. Und ja, also tatsächlich auch dieses Geschenk, dass mein Körper gesund ist, dass ich mit meinem Körper machen kann, was ich möchte, dass ich gesunde Gelenke habe, dass ich laufen kann, ohne Schmerzen zu haben. Das sind so Sachen, wir vergessen häufig, dass es nicht normal ist, weil ich sehe halt auch Menschen, bei denen ist es halt nicht normal. Die wachen morgens mit Schmerzen auf oder die wachen morgens auf und haben keine Energie. Und das ist halt für mich tatsächlich Lebensqualität, morgens aufzuwachen, mich zu freuen und einen gesunden Körper zu haben, der mir alles erlaubt zu tun, worauf ich Lust habe.
Das klingt so einfach. Es wird mir auch oft nachgesagt, so, ja, wenn du was erzählst, das klingt immer so einfach, egal was es ist. Jetzt merke ich aber in meinem Umfeld, dass super viele Menschen gerade immer müde sind, gestresst. Und das sind nicht welche, die von morgens 7 bis abends 23 Uhr hart arbeiten. Das ist es gar nicht. Was glaubst du, warum das im Moment so ist? Warum die Menschen alle so müde sind? Das ist ja jetzt nicht nur das Wetter, ja? Es gibt ja manchmal auch Sonnenschein.
Ja, also das Thema Müdigkeit und chronische Erschöpfung ist ein Riesenthema, auch in der funktionellen Medizin. Und da gibt es unheimlich viele Ursachen für. Da ich da ja auch ganzheitlich arbeite, arbeite ich zum Beispiel auch gerne mit Laboranalysen. Also teilweise sind das wirklich ausgeprägte Nährstoffmängel, die ich bei meinen Patienten sehe. Vitamin D jetzt nur mal als Beispiel, weil das jeder kennt, aber auch andere Vitamine, Spurenelemente. Häufig, was ich auch immer häufiger sehe, Schwermetallbelastungen, Arsen, Quecksilber durch unsere Ernährung, durch die Umweltgifte, denen wir täglich ausgesetzt sind. Dann generell unser Lifestyle, wenig Schlaf, viele Anforderungen im Job gefordert, der Chef verlangt Überstunden, man hat Deadlines, man hat eine Familie, um die man sich kümmern muss, Freunde, mit denen man sich verabreden möchte. Und wir leben in einer Zeit, wo wirklich einfach viel los ist und wir das verlernt zu haben, auch mal nichts zu machen. Ich hatte gestern mal einen Tag Auszeit. Ich war mit meiner Mama im Bali und meine Mama ist auch so eine, die immer am Tun und Machen ist. Und da habe ich sie gefragt, Mama, wann hast denn du das letzte Mal eine halbe Stunde einfach mal auf einer Bank gesessen und nichts gemacht? Und sie ist Rentnerin. Man denkt, sie müsste ja eigentlich die Zeit haben. Aber sie konnte sich nicht daran erinnern.
Ja, oh nein. Du, ich kann mich da immer dran erinnern, das war gestern Abend ja der Fall, nur ich schlafe dann immer ein. Auch im Wabali letztens, wir haben hier in Hamburg Wasserbetten im Wabali, ja. Habt ihr wahrscheinlich auch in Berlin. Ja. In Hamburg ist das ja sehr, sehr groß. Mhm. In Berlin ist es ja am Hauptbahnhof, da weiß ich nicht, ob das groß genug ist für Wasserbetten.
Ja, es ist
jedenfalls
auch groß.
Wenn ich dann einschlafe, oh sehr schön, ich muss da auch mal vorbeischauen. Also wenn ich dann einschlafe, dann bin ich auch 2 Stunden einfach mal weg.
Ja.
Das passiert mir sehr, sehr gut. Und ja, du hast aber recht, auch ein Rentner oder eine Rentnerin hat diese volle Taktung manchmal noch mehr getaktet als jemand, der Student ist oder so, was Zeit angeht. Jetzt ist immer die Frage, wie kommt man aus dieser Spirale raus? Du hast es so ein bisschen auch schon gesagt, dass man mal wirklich sich Freiräume schafft, so wie du gestern.
Ja.
Könnte man nämlich auch denken, oh, wenn sie Ärztin ist, naja, dann muss sie ja auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeden Tag arbeiten, ja? So denkt man jetzt erstmal. Das suggeriert erstmal deine Berufsbezeichnung. Und ich sage immer zu allen Menschen, die sagen, sie sind überfordert, egal ob mit oder ohne Kinder, das können wir jetzt erstmal so ausklammern, jeder hat ja so sein Lebenskonstrukt, sage ich immer, sag öfter Nein, weil ein Nein ist ein Ja zu sich selbst. So, du musst es nicht allen recht machen. Und gerade das Geschlecht Frau tendiert ja dazu, oh, ich muss hier noch helfen, ich muss das noch machen und ich muss hier noch was machen. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen gnädiger mit sich selbst auch umgehen, ne?
Ja, aber das Thema People-Pleasing ist da wirklich ganz groß und das sehe ich auch super häufig bei meinen Coaching-Klienten, Patienten, wenn ich dann höre, ja, ich war gestern beim Mädelsabend, aber eigentlich hat mir das nur Energie gezogen. Dann frage ich, ja, warum warst du denn da? Naja, ich wollte dich nicht enttäuschen und wir machen das halt immer einmal im Monat. es würde nichts passieren, wenn man auch mal einen Monat absagt und einfach sich mit einer Tasse Tee auf der Couch einkuschelt und nichts tut.
Ja, es ist ja auch so, es ist immer die Frage, wie bringst du es rüber?
Ja.
Wenn du einfach sagst, ich komme heute nicht, dann sind alle vielleicht so ein bisschen, wieso kommt die heute nicht? Wenn du aber sagst, so, sorry, heute geht es mir mal nicht so gut oder ich brauche einfach mal Luft für mich. Ich glaube, dann stößt man nur auf Verständnis. Ja. Dann sind die Leute nicht sauer, wieso ist sie jetzt nicht da gewesen?
Ja.
Was ich dann nur mal merke, wenn ich das einmal mache, ich hatte das dieses Jahr bei der Halloween-Party gemacht, habe nachmittags schon angedeutet, dass ich mich nicht so fit fühle, aber ich war kerngesund. Und die erste Frage oder die erste Antwort per WhatsApp war dann irgendwie, der erste Kommentar, bist du krank? Weil man das von mir nicht kennt. Und dann sage ich nein. Aber ich merke gerade, dass es mir heute Abend nicht gut geht, wenn ich auf so eine Party gehe, die bis 3-4 Uhr morgens geht. Ich habe da auch irgendwie, ich habe es nicht so direkt gesagt, ich hatte in dem Moment auch nicht so die Lust darauf. Aber ich habe gemerkt, heute ist es besser für mich. Es war auch draußen scheiß Wetter, wenn ich das so sagen darf. Es ist heute besser für mich, wenn ich einfach für mich egoistisch handle und ich sage jetzt bewusst egoistisch und sage, nee, ich bleibe heute im Bett liegen und chill. So. Und das, da war jetzt auch niemand nachtragen.
Ja.
Nur ich finde das ganz wichtig, dass man das macht und interessanterweise stelle ich ganz oft auch fest, dass manchmal der andere genauso tickt, wenn man sich jetzt zu zweit trifft. Dies war ja eine große Party, wo ich wusste, wenn ich nicht kommen kann, trotzdem diese Party stattfinden. Ich bin jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, wenn irgendwie 40, 50 Leute kommen. Aber wenn wir uns jetzt verabreden, Lisa, und gestern hatten wir nämlich den Fall, dann ruft meine Freundin mich an, ich war gerade auf dem Weg in die Kaifu zum Tanzen und wir wollten uns danach treffen und dann sagt sie, sie ist eingeschlafen nachmittags und sie fühlt sich völlig platt, ob wir nicht verschieben können.
Ja.
Und dann dachte ich, auch eigentlich kommt mir das ganz recht.
Ja.
Und das habe ich ihr dann auch so ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, du, ich wollte auch noch was am Rechner machen und hier und da. Das ist vollkommen in Ordnung, wir verschieben das, aber lass uns bitte jetzt schon nach dem Termin schauen, damit das irgendwie nicht im Nirvana dann landet. Und ich finde, sowas da offen drüber zu reden, wird immer wichtiger. Ich meine, man kann das bei Kundinnen und Kunden nicht immer machen. Da muss man dann auch manchmal professionell sein.
Klar.
Aber ich finde so grundsätzlich mehr dieses Nein, heute doch nicht, ich habe mich da übernommen, ist halt echt wichtig.
Ja, generell einfach seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und so wie du es auch gerade gesagt hast, dadurch, dass ich meine Bedürfnisse kommuniziere, gebe ich ja meinem Gegenüber auch die Erlaubnis, dass er das auch tun kann. Also auch in Beziehungen sehe ich das gerade. Ich arbeite auch gern mit dem zyklusorientierten Leben. Und viele Frauen reden mit ihrem Partner nicht darüber, wann zum Beispiel sie ihren Eisprung haben, sie ihre Periode haben und dass sie die Tage, bevor die Periode beginnt, vielleicht ein bisschen mehr Ruhe brauchen. Ich rede da ganz offen mit meinem Partner drüber, auch mit meinen Kindern und die wissen halt, 2 Tage im Monat, da braucht die Mama mehr Ruhe. Da versuchen wir nicht hier irgendwie noch zig Freunde im Haus zu haben. Und dann nimmt mein Mann mir auch total gerne mal die Hausarbeit ab und sagt, heute Abend räume ich den Küchentisch auf.
Das ist super, perfekt. Da könnte man auch 30 Tage die Periode haben. Nein, Scherz. Sag mal, wenn du mit Menschen arbeitest, du hast gesagt, dass du manchmal dann auch eine Therapie empfiehlst, also einen Schritt weiter gehst. Das heißt, man kommt erstmal zu dir und du gibst eine weitere Empfehlung. Jetzt weiß ich aber, dass Therapieplätze begrenzt sind, vielleicht nicht in jedem Bereich. Sondern es wird auch, glaube ich, nicht immer bezahlt. Je nachdem, ob man Privatpatient ist, Kassenpatient, welche Diagnose es gibt, welchen Fall man hat. Hast du da einen Tipp, wie man vorgeht, wenn man einfach immer nur Absagen bekommt und hört, ja, im halben Jahr können sie ja nochmal das Ganze probieren. Was sagst du den Leuten dann?
Da sprichst du leider ein trauriges Thema an. Also es geht ja häufig bei Dingen, wie du auch schon gesagt hast, viele Dinge stecken in der Kindheit. Und ich habe in meiner Ausbildung jetzt auch so ein bisschen psychosomatische Grundversorgung gelernt und würde auch sagen, ich habe schon so ein paar Tools in meiner Werkzeugtasche, um gewisse Therapieaspekte abzudecken. Aber gerade wenn es doch Kindheitsthemen sind, die sehr tief feststecken, ist es ja schon eine tiefenpsychologische Therapie, die da empfohlen wird. Und häufig von den Krankenkassen werden halt nur so Kurzzeittherapie, Verhaltenstherapie angeboten. Und tiefenpsychologische Therapien als Kassenpatient sind eh schon ein schwieriges Thema. Und zum einen muss ich das leider sagen, ist es halt häufig was, was man selbst bezahlen muss. Ich denke, da dürfen wir uns dran gewöhnen, dass wenn wir wirklich daran interessiert sind, gesund bleiben zu wollen und unser bestes Leben kreieren zu wollen, dass wir da auch selber für bezahlen dürfen, dass das in unserem Krankensystem, Gesundheitssystem einfach nicht abgedeckt ist. Und dann kommt es natürlich von der Region, von Region drauf an. In Berlin jetzt, denke ich, wenn man wirklich sich mal hinsetzt und 10, 15 Therapeuten anschreibt, bekommt man meistens auch 1, 2 positive Feedbacks zurück. In ländlichen Regionen kann das tatsächlich schon schwieriger sein. Aber auch da, Probleme entstehen nicht über Nacht und die müssen auch nicht über Nacht gelöst werden. Und wenn man mal 3 oder auch 6 Monate auf einen Therapieplatz wartet, dann ist es trotzdem, finde ich, es wert, dann die Wartezeit in Kauf zu nehmen, weil man einfach dieses Long-Term-Goal, sein Ziel, nicht aus den Augen verlieren sollte. Und es dauert halt manchmal, wenn man sich auf so eine Reise begibt, 2, 3, 4 Jahre, bis man an seinem Ziel angekommen ist.
Mal angenommen, es gäbe genug Therapeutinnen und Therapeuten in Deutschland. Würdest du jedem von uns, jeder, der erwachsen ist, so ab 18, 19 bis Open End, würdest du jedem einen Therapeuten oder eine Therapeutin empfehlen? Oder sagst du, nee, ich würde nur unter bestimmten Voraussetzungen oder bei bestimmten Krankheitsbildern sagen, geh mal zum Therapeuten.
Ja, also wenn wir eine unbegrenzte Anzahl an Therapeuten hätten, würde ich es tatsächlich jedem empfehlen. Weil man kann nur davon profitieren, wenn sich Experte, ob man das Wort jetzt mag oder nicht, wenn man sich doch nochmal mit einem Experten hinsetzt, der einem so seine blinden Flecke spiegelt, der Dinge mit einem bespricht, wo man vielleicht die nicht mit seinem Partner oder Freunden besprechen würde. Und meine Mutter sagt immer, ja, wofür braucht man denn überhaupt Coaches und Therapeuten? Man kann doch auch mit seinen Freunden darüber reden. Aber Freunde reden anders mit einem, als es ein Coach oder ein Therapeut tut. Und ich würde tatsächlich sagen, jeder kann davon profitieren tatsächlich.
Ich meine, allein in unserer Bubble reden wir ja schon anders untereinander. Ich würde mit meiner besten Freundin anders reden als mit meinem Mann, obwohl beide mir ganz nahe stehen. Ja. Also mal als Beispiel, wo ich sage, nee, das Thema, das platziere ich da, das Thema platziere ich da. Gut, halten wir also fest, es kann jedem nur dienlich sein und helfen. Du hast gesagt, dass du morgens mit so einer Dankbarkeitszeremonie startest. Bist du ein spiritueller Mensch und wie kann dir Spiritualität bei der Arbeit helfen?
Also Spiritualität ist so ein Wort, wo viele direkt irgendwie sich die Haare zu Berge sträuben und sagen, ach, damit kann ich gar nichts anfangen. Und da möchte ich einmal vorwegnehmen, dass Spiritualität tatsächlich etwas ist, wenn man sagt, Meditation zum Beispiel, das ist kein Hokuspokus, es verändert unser Epigenom. Und ich würde schon sagen, dass ich ein spiritueller Mensch bin. Die Frage ist halt, was versteht man unter Spiritualität? Also ich praktiziere Dankbarkeit, ich meditiere gerne.
Das heißt, du benutzt es dann auch bei deiner Arbeit und guckst dann, ob die Patientin oder der Patient offen dafür ist. Weil wenn jemand sagt, oh, das ist alles Hokuspokus und was weiß ich, das sind wahrscheinlich auch nicht die Menschen, die zu dir kommen. Ist ja auch nochmal so ein Aspekt, ne? Weil wenn man sagt, ich gehe jetzt mal zu dir als Ärztin und du hast einen anderen Ansatz, dann ist man, glaube ich, eh offener für Spiritualität, oder? Wie nimmst du es wahr? Also hätte ich jetzt einfach mal unterstellt.
Also es gibt so Sachen, als Beispiel jetzt, ich frage mich nicht nach der Seite, dann habe ich häufig mal gefragt bekommen, ich hatte eine Zeit lang totale Kniebeschwerden, ich habe dann Gelenkschaden, welches Knie ist es denn, rechts oder links? Und dann hieß es irgendwie, rechts, das ist ja mehr der männliche Anteil, links der weibliche, da bin ich ein bisschen raus. Aber gerade Meditation oder Atemübungen, ich nutze ja auch total gerne die VNS-Analyse als medizinisches Tool.
Was ist das?
Es ist eine Analyse, die mit der Herzratenvariabilität berechnet, wie aktiv der Stressnerv oder der Entspannungsnerv ist, der Parasympathikus und Sympathikus. Und ich liebe, dass da gerade Leute, die sagen, oh, mit Meditation, Atemübungen, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, man mit einem Test, der 2 Minuten dauert, zeigen kann, dass 2 Minuten tiefe Bauchatmung extrem viel machen und sofort den Entspannungsnerven anschalten und sich das System beruhigt.
Richtig cool, den machen wir nochmal.
Super
also jetzt
gerne.
Nicht im Podcast den Test, aber den machen wir auf jeden Fall. Jetzt hast du auch erzählt am Anfang, das möchte ich auch nochmal gerne wiederholen, dass du gesagt hast, das System wie es in Deutschland ist, das ganze Gesundheitssystem ist für mich nicht stimmig, deswegen gehe ich meinen eigenen Weg. Wohin soll denn deine Reise gehen? Du hast gesagt, du möchtest Menschen helfen. Mhm. Wohin soll deine Reise gehen? Bist du schon angekommen oder glaubst du, da ist noch ganz viel Potenzial nach oben?
Potenzial, würde ich sagen, ist immer da. Bei mir passiert gerade ganz viel. Ich bin gerade dabei, eine größere Praxis zu gründen, gemeinsam mit einer Freundin. Die nennt sich Longevity Meets Aesthetics. Die ist Ästhet in der ästhetischen Medizin unterwegs. Und ich halt in der funktionellen Medizin im Bereich Longevity. Ich plane gerade als Kooperation einen Online-Kurs. Ich möchte auf meiner Instagram-Plattform auch noch wachsen, um einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Und mein Ziel ist es tatsächlich, wenn ich jetzt so wirklich ganz wild träumen dürfte, dass ein Ruck durch unsere Gesellschaft und auch durch die Politik geht, dass Gesundheit einfach mehr Gewicht bekommt, mehr Prävention. Weil wenn wir uns schauen, Deutschland ist eins der Länder mit den meisten Ausgaben fürs Gesundheitssystem. Und in echte Prävention, ich rede jetzt nicht von Sekundär-, Tertiärprävention oder Impfung, sondern wirklich Prävention, Sport, Gruppen, Ernährungsberatung, dann ist es nicht mal 1%, was dort an Geld investiert wird. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir viel früher anfangen, die Leute wieder auf einen gesunden Weg zu bringen. Nicht nur, weil es am Ende, denke ich, unheimlich viel Geld einsparen würde, sondern weil es auch wieder Lebensqualität bringen würde und die Menschen einfach länger, glücklicher, mit weniger Schmerzen, mit weniger Krankheit leben könnten.
Das ist eine schöne Vision. Du hast gerade ein Buzzword in den Raum geworfen, Longevity.
Ja.
Das ploppt erst so richtig seit 2024 auf, finde ich, so in der Gesellschaft. Das gibt es vielleicht in der Medizin und bei euch schon viel, viel länger. Das ist für mich so wie Work-Life-Balance vor 10 Jahren oder 15 Jahren aufploppte. Vielleicht ist es auch schon noch länger her. Longevity. Was heißt das genau für dich? Weil es heißt ja nicht nur einfach lang leben, sondern da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Ja. Also was ist da euer Ansatz?
Also unser Gesundheitssystem hat es ja geschafft, in den letzten Jahren die Lifespan, die Lebensspanne schon deutlich zu verlängern. Also wir sind jetzt bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 81 Jahren. Frauen leben etwas länger noch als Männer. Und zum einen hat Longevity als Ziel, die Lifespan noch weiter zu maximieren. Man sagt, durch einen optimalen Lebensstil könnte man locker noch mal 14 Jahre dazu gewinnen. Es geht aber nicht nur darum, einfach die Lebensspanne zu verlängern, sondern vor allem die Healthspan, die Gesundheitsspanne. So dass man sich vorstellen kann, dass wir vielleicht mit 90, 95 Jahren immer noch so fit sind, dass wir durch die Alpen wandern können und dass diese Lebensphase, die heute bei vielen 10 Jahre oder länger geht, wo man wirklich erkrankt, schwer erkrankt, noch jahrelang im Heim liegt, ans Bett gefesselt, dass man diese Zeit verkürzt auf einen möglichst kurzen Zeitraum, dass man lange lebt, lange aktiv ist, lange Dinge tun kann, die einem Spaß machen und dass die letzten Lebensjahre, wo man krank ist, wo man leidet, wo es einem nicht gut geht, dass die möglichst kurz sind.
Das klingt vielversprechend. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Dann haben wir wahrscheinlich bald 100 Jahre Lebenserwartung im Schnitt. Mal schauen. Wenn du 14 Jahre noch auf die 81, hast du gesagt, draufrechnest, sind wir ja schon mal bei 95.
Ja.
Das ist ja spannend, wie sich das entwickelt. So, du hast erzählt, was deine Ziele sind. Was ist dein nächstes Projekt, so ein greifbares Projekt außerhalb von Weihnachten?
mein nächstes Projekt, es ist bei mir kommen immer viele Sachen tatsächlich zusammen. Also es ist tatsächlich die Praxis. Wir bekommen heute unseren Mietvertrag zugeschickt für die Räume.
Sehr gut, Glückwunsch. Haben wir genau den Podcast richtig getaktet.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich jetzt so ein persönliches Baby, wo die nächsten Monate sehr viel Herzblut reinfließen wird.
Cool. Und wenn ihr euch jetzt interessiert für Lisa Lysatschenko, Ärztin für funktionelle Medizin und zertifizierte Coachin, wir schreiben alles in die Shownotes.
Ja.
Man kann sich mit dir austauschen, man kann dich in Berlin besuchen kommen, in der Praxis dann, der Mietvertrag ist unterzeichnet. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel, viel Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns bald live wieder in Hamburg oder Berlin oder vielleicht schon in einer der nächsten Podcast-Folgen. Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war's dieses Mal von Ilkas Welt. Bis zum nächsten Mal.